Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es uns so um die, ja, das Wichtigste. Deutsche Filmfestival und eines der wichtigsten in Europa, nämlich die Berlinale. Zwei neue Wettbewerbsfilme wollen wir gleich besprechen, unter anderem Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kobani.
Natürlich wollten wir eine jetzige, eine moderne Geschichte erzählen von einem Berlin, das Sie so noch nicht gesehen haben und den Zuschauer irgendwo entführt in so eine fantastische Parallelwelt.
Und das gesamte Gespräch mit Burhan Kobani können Sie hören unter deutschlandfunkkultur.de. Und bevor wir also auf zwei Wettbewerbsfilme schauen, unter anderem Berlin-Alexanderplatz, aber auch ein anderer Film, der schon als Skandalfilm angekündigt wurde, Patrick Walinski aus unserer Filmredaktion, schauen wir doch mal. Die Berlinale ist ja nun fast auf der Zielgeraden. Zwei Tage noch mit Wettbewerbsbeiträgen. Hat sich da schon ein Favorit bei Ihnen und den Kritikerkollegen gebildet?
Ja, ich glaube, es gibt einen Favoriten, der kommt aus Amerika, Eliza Hittmans Film Never, Rarely, Always, Sometimes, ein sehr komplizierter Titel, den man auch gerne verwechseln kann, hat dann doch die meisten Kritiker überzeugt. Ein sehr intensiver Film, der einer jungen Frau, 17 Jahre alt, dabei folgt, eine Abtreibung in New York zu vollführen. Und der Film interessiert sich gar nicht so sehr um das, warum sie schwanger geworden ist, sondern einfach, wie dieser Prozess abläuft, wenn man 17 Jahre alt ist im heutigen Amerika und eine Abtreibung machen möchte und dabei natürlich, dass die Eltern nichts davon erfahren. Das ist ein Film, der aufgrund seiner Reife, wie er erzählt ist und vor allem, wie er gespielt ist, fast alle überzeugt hat. Das ist schon der Favorit zurzeit.
Dann schauen wir mal, ob vielleicht heute da auch harte Konkurrenz dazugekommen ist an diesem Mittwoch mit zwei Filmen, über die wir reden wollen, die im Wettbewerb der Berlinale zu sehen waren. Berlin-Alexanderplatz, vielleicht beginnen wir mal damit. Burhan Kobani, deutscher Regisseur afghanischer Herkunft, der war ja schon mal im Wettbewerb mit dem Film Shahada und nun also Berlin-Alexanderplatz. Das gehört ja, glaube ich, zu unser aller Abitur-Pflichtlektüre Dublin. Wie stark ist das an der Vorlage angelehnt?
Kobani macht sein eigenes Ding draus. Allein schon, weil er den Franz Bieberkopf besetzt als Francis, ein geflüchteter Afrikaner aus Guinea-Bissau. Das B ist dann quasi in der Herkunft versteckt von unserem Franz Bieberkopf in dem Fall. Wir sehen, wie er in Berlin angekommen ist, in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, im Bau arbeitet am Alexanderplatz und er lernt Reinhold kennen. Das ist ein Fixer, ein Drogenhändler von der Hasenheide und der baut sich immer mit neuen Geflüchteten quasi seine Armee an Drogenhändlern auf und zwischen den beiden ist eine gewisse Verbindung. Der Francis will das am Anfang gar nicht, aber der Reinhold, der ist so ein bisschen so eine mephistophelische Figur, die kommt ran, überredet ihn, gibt ihm einen Geldschein hier und da und Francis beginnt dann zu dealen, aber es ist vor allem diese Bekanntschaft mit Reinhold, die ihn immer wieder in diese Unterwelt reinzieht und so ist das vielleicht weniger ein großes Berlin Berlin-Porträt einer Moderne, so wie das noch bei Döblin war. Hier ist es vielmehr der Aufstieg eines Geflüchteten in Deutschland innerhalb eines kriminellen Zirkels zum, ja, Drogenboss. In Amerika würden wir sagen Mafia-Boss. Und das ist natürlich sehr spannend, weil man sich hier dann doch von der Vorlage dahingehend etwas entfernt, aber schon mit den Elementen des Buches arbeitet.
Und wie politisch lässt sich dieser Film deuten?
Wenn ich mir überlege, dass es immer heißt, Menschen sollen sich in Deutschland integrieren, sehen wir ja hier quasi auch einen Akt der Integration, nicht wahr? Also jetzt vielleicht nicht in der hellen Seite der Gesellschaft, sondern in den Strukturen der Mafia. Aber Francis steigt in der deutschen Gesellschaft auf, so weit, dass er dann später Franz genannt werden möchte. Also er nimmt quasi eine neue deutsche Identität an. Und das ist natürlich fast schon eine Karikatur dessen, wie man sich eine geglückte Integration vorstellt. Ich sehe das schon als politisches Statement ab. Guckt ihn euch an. Ihr verdrängt die Geflüchteten an den Rand der Gesellschaft und sie steigen schon auf, sie integrieren sich, aber eben in den düsteren kriminellen Strukturen, die es auch in Deutschland gibt. Und dahingehend ist das ja vielleicht schon ein böser Kommentar auf so gewisse politische Leitlinien, die sich bei den Geflüchteten immer vor allem fürchten und sie wegdrängen möchten. Das ist auch in diesem Film drin, in dem ja auch sehr viel anderes noch drin ist.
Das ist ja alles auch über 3 Stunden hinweg erzählt. Da ist ja viel Zeit auch für Bilder, für Perspektiven, für eine Art des Erzählens, bestimmte Dramaturgien. Was haben Sie da gesehen?
Ja, es ist eine Oper, würde ich sagen. Und es ist eben kein sozialrealistischer Krimi oder so weiter. Angelehnt sehr stark an amerikanischen Vorbildern oder auch an so einer gewissen Art des, ja, europäischen Surrealen. Also die Kamera dreht sich gerne zur Seite. Es gibt einen Off-Kommentar. Es gibt einen sehr gut komponierten, aber sehr wuchtigen Soundtrack, der sich immer sehr fett über die Bilder legt. Alles ist groß in diesem Film. Die Sehnsucht ist groß, die Verzweiflung ist groß, die Liebe ist groß, der Verrat ist groß. Es gibt auch immer wieder christlich überhöhte Symbole, Kreuze, die Neon leuchten auf Francis. Das hat mir sehr gut gefallen, aus dem einzigen Grund, weil ich das aus dem deutschen Kino in dieser Wuchtigkeit nicht kenne. Und Burhan Kobani ist also sehr beeinflusst vom amerikanischen Kino. Und ich finde es schön zu sehen, dass ein deutscher Regisseur auch diese Art von Filmsprache beherrscht. Das macht den Film jetzt auf die Länge vielleicht jetzt nicht immer erzählökonomisch überzeugend. Es gibt Fehler, es gibt auch Nebenfiguren, die mich etwas nerven, wie Jella Hase, die dann quasi die Liebhaberin von Francis spielt. Aber alles in allem finde ich es schön, dass es auch so eine Tonlage im deutschen Kino gibt und deshalb auch das deutsche Kino im Wettbewerb dieser Berlinale sehr interessant repräsentiert wird. Petzold auf der einen mit der spröden Seite und jetzt hier mit der wuchtigen, opernhaften Seite von Berlin-Alexanderplatz.
Christian Pilzer mit Undine, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Und der andere deutsche Beitrag hier, über den wir gesprochen haben, Buran Kobani, also seine Fassung für den Berlin-Alexanderplatz im Wettbewerb der Berlinale. Übrigens der Produzent dieses Films, Jochen Laube, ist am Samstag bei uns ab 9 Uhr für 2 Stunden. Und Sie können dann alles zu diesem Film fragen, überhaupt zum Filmemachen fragen und vielleicht auch noch was zur Zukunft des Kinos hören. Und der zweite Film im Wettbewerb, über den wir jetzt reden wollen, Patrick, ist auch einer, den man, glaube ich, politisch deuten muss geradezu, der aber auch schon so ein bisschen als Skandalfilm der Berlinale angekündigt war, nämlich Down Natascha von Ilya Krischanowski und Jekaterina Oertel. Und das Ganze ist Teil dieses größeren DAU-Projekts, was es ja auch schon in verschiedenen Städten gab in Europa. Auch viel, viele Stunden an Material wurden da aufgenommen. Das muss offenbar so eine Art nachgebaute stalinische Terrorwelt sein. Was genau wird da erzählt?
Ja, was genau erzählt wird, ist nur eine Episode aus dieser Stadt Dau, die sie ja da aufgebaut haben, das ganze Filmteam über mehrere Jahre hinweg. Dau, das ist so eine wissenschaftliche Einrichtung. Es geht ja um den ersten russischen Nobelpreisträger in Physik, Lev Landau. Den sehen wir in diesem Film übrigens gar nicht, denn dieser ganze Film, Dau Natascha, spielt in der Kantine von Dau. Natascha ist Kellnerin in dieser Kantine. Und die Handlung ist relativ schnell erzählt. Natascha verliebt sich in einen französischen Astrophysiker, hat Sex mit ihm und wird daraufhin von KGB ganz brutal verhört. Dann endet der Film. Das ist quasi eine Episode aus mehreren Geschichten, die sich da in Dau wohl abspielen. Und wenn ich auf diesen Film jetzt so gucke, er besteht wirklich nur aus 23 Szenen oder Bildern, müsste man sagen. Da passiert wenig, aber die Kamera läuft und die Menschen betrinken sich wirklich mit literweise Wodka. Also sie werden vor unseren Augen fast in Echtzeit betrunken, schreien sich an, übergeben sich in die Ecken, haben dann pornografischen Sex, also echten Sex am Set. Dann gibt es diese KGB-Verhörung, die ja auch in ganz brutale Gewalt umschlägt. Natascha wird ins Gesicht geschlagen, ihr Gesicht wird in die Toilette gedrückt. Man fragt sich da ja immer, weil ja der Skandal schon vorab bekannt war, dass man nicht weiß, ob am Set alle wirklich einverstanden waren mit dem, was vor der Kamera passiert. Wissen Sie das oder wissen Sie das nicht? Ich finde diesen Film als solches schwer zu bewerten, sage ich Ihnen, Herr Balzer, weil im Kontext des Wettbewerbs muss ich ihm entweder die schlechteste Note verteilen, weil er ja nichts erzählt, weil man spürt erst das kleine Teil eines größeren Ganzen. Vielleicht ist ja diese Episode von Natascha in den 12 weiteren Filmen ein richtiger Baustein für eine große Dramaturgie. Oder ich kann den Film auch gar nicht bewerten, weil er eben Teil eines größeren Dau-Problems ist. Ich finde es interessant, dass ich jetzt einen Blick reingeworfen habe in die filmische Arbeit von Dau. Aber als eigenständiges Werk kann ich das eigentlich nicht bewerten, weil ich habe das Gefühl, da fehlen 12 Stunden Film drumherum.
Also war das eine gute Idee, so eine, wie soll man es nennen, filmische Provokation in den Wettbewerb zu nehmen?
Im Prinzip ist das immer gut zu provozieren. Nur nicht langweilen, das ist ja die wichtigste Regel im Kino. Es fehlt mir aber jetzt als Kritiker, ist es schwer, weil ich kenne ja dieses Projekt Dau irgendwie und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter ist. Und wir sehen ja am Freitag noch die 7-stündige Serie Dau de Negrazia hier im Berlinale Special. Es ist als Projekt auch jetzt für so einen Filmkritiker wie mich einfach mal interessant, was da für Bilder entstehen. Die ganzen ethischen und politischen Sachen im Hintergrund sind auch zum Teil problematisch und skandalös. Man nähert sich dem Ganzen mit spitzen Fingern, muss ich sagen. Man sieht das gerne auch mit dem halbgeschlossenen Auge. Das sind schon harte Szenen. Ich finde es gut, dass der Film im Wettbewerb ist. Er ist nur wirklich aber schwer zu bewerten als eigenständiges Werk.
Läuft man da Gefahr, zum Voyeur zu werden bei so einem Film?
Ja, immer. Das ist es. Aber die Filmgeschichte ist auch voll von solchen Filmen. Erinnern Sie sich an Dogville von Lars von Trier? Erinnern Sie sich an Patrice Chéreau, der die Berlinale gewonnen hat vor vielen Jahren, auch mit einem Film, wo zwei Menschen pornografischen Sex auf der Leinwand haben? Das ist jetzt auch nichts Neues. Das sollte uns, die Kinogänger, die regelmäßig ins Kino gehen, nicht mehr schockieren. Man muss sich aber immer fragen, was ist der Mehrwert darüber? Was ist der Mehrwert, wenn ich den stalinistischen Terror in dem Maßstab 1:1 wiedergeben möchte? Wir wissen doch, dass die KGB-Verhörmethoden Folter waren. Muss ich das jetzt nochmal 1:1 sehen? Was passiert darüber hinaus? Diese Fragen beantwortet dieser konkrete Film jetzt nicht, vielleicht aber das ganze Projekt.
Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion, also über zwei Wettbewerbsfilme, die heute bei der Berlinale zu sehen waren. Zum einen also Dau Natascha, haben wir gerade gehört, und Berlin-Alexanderplatz. Am Samstag dann werden die Preise vergeben. Morgen Abend aber nochmal ein Blick auf die nächsten Wettbewerbsfilme hier.